Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die beiden im Iran verhafteten deutschen Journalisten durften zum ersten Mal von Angehörigen besucht werden, fast ein Vierteljahr nach ihrer Festnahme. Vorausgegangen waren tagelange diplomatische Verhandlungen. Das Treffen fand in der vergangenen Nacht in Tebris statt, dort, wo die Journalisten verhaftet worden waren, als sie versucht hatten, Interviews zu führen, nach Ansicht Teherans ohne die nötige Genehmigung. Eine Freilassung der beiden ist nicht absehbar.
Abgespannt und müde wirkten sie, der deutsche Journalist und sein Fotograf. Das Treffen mit zwei Angehörigen begann gegen Mitternacht und dauerte etwa bis 11 Uhr am Vormittag. Dass es überhaupt zustande kam, ist schon ein kleiner Erfolg. Ursprünglich war das Treffen bereits für Weihnachten in Teheran zugesagt gewesen, dann jedoch von den iranischen Behörden zweimal verschoben worden, bis es jetzt im Nordwesten des Iran stattfand. Mit dabei der deutsche Botschafter und sein Konsul. Iranische Sicherheitskräfte hielten sich im Hintergrund. Die Botschaft der Bilder, entspanntes, familiäres Treffen mit persönlichen Gesprächen. Der Sprecher im Außenministerium dämpfte aber die Hoffnung, dass es zu einer baldigen Freilassung kommen werde. Der Fall liegt in den Händen der Justiz. Sie wird entscheiden, ob die beiden Reporter schuldig sind oder nicht. Das Treffen ist aus rein humanitären Gründen ermöglicht worden. In der nordwestiranischen Stadt Tebris sollen sie versucht haben, ein Interview mit dem Sohn, hier rechts im Bild, der zum Tod durch Steinigung verurteilten Sakine Ashtiani zu führen. Sie ist wegen Ehebruchs und Mordes verurteilt, der Vollzug ist aber ausgesetzt. Von der Justiz wird den beiden Deutschen ein Verstoß gegen Visaregelungen vorgeworfen. Der Journalist und sein Fotograf sind mit Touristenvisa eingereist und haben journalistisch gearbeitet und das ist im Iran verboten. Wann es ein Verfahren geben wird, ist noch immer unklar. Die beiden Deutschen sitzen bereits seit 10. Oktober in Tebris im Gefängnis.
Auf Millionen Stromkunden in Deutschland kommen höhere Preise zu. Etwa 500 Versorger wollen nach Angaben des Verbraucherportals Verivox mit Jahresbeginn mehr Geld verlangen. Als Grund geben die Unternehmen die höhere Umlage an, mit der die erneuerbaren Energien gefördert werden. Kritiker halten dagegen den Preisschub nicht für gerechtfertigt.
Alternative Energiequellen wie Solaranlagen werden finanziell gefördert, so sieht es das Erneuerbare Energiengesetz vor. Betreiber von Solaranlagen speisen ihren Strom ins Netz und bekommen dafür vom Netzbetreiber im Durchschnitt 29 Cent pro Kilowattstunde rückvergütet. Die Netzbetreiber wiederum vermarkten ihren Strom an der Strombörse in Leipzig. Dort erhalten sie 4 bis 6 Cent pro Kilowattstunde. Die Differenz sorgt dafür, dass die sogenannte Ökostromumlage steigt, weil immer mehr Menschen eigene Solaranlagen betreiben. Die Zusatzkosten holen sich viele Energieversorger von den Verbrauchern zurück und erhöhen die Preise ab Januar im Schnitt um 7%. Begründung: zu hohe Kosten für die Bereitstellung von Strom.
Der wesentliche Anteil sind die Steuern und Abgaben, die mittlerweile bei 41% liegen, und die Netznutzungsentgelte, und dazu kommen die Beschaffungskosten.
Zu hohe Kosten für die Energieversorger. Ein Gutachten im Auftrag von Bündnis 90 Die Grünen kommt zu einem anderen Ergebnis.
Ich werfe den Stromkonzernen ganz konkret vor, dass Argumente, die für Preiserhöhungen sprechen, stets genutzt werden, alle Jahre wieder, während Argumente für Preissenkungen, die auch geboten sind, nicht in gleicher Weise verwendet werden und der Verbraucher letztendlich immer nur mit steigenden Preisen konfrontiert wird.
Um den steigenden Strompreisen zu entgehen, lohnt sich der kostenlose Preisvergleich bei verschiedenen Internetportalen. Und der Wechsel ist einfach. Wer Post über eine Preiserhöhung bekommt, hat das Recht zur sofortigen Kündigung. Verbraucherschützer empfehlen, beim neuen Anbieter eine Vertragslaufzeit von höchstens einem Jahr abzuschließen.
Der Deutsche Städte- und Gemeindebund erwartet für dieses Jahr ein Rekorddefizit in zweistelliger Milliardenhöhe. Auch in den kommenden Jahren sei keine wesentliche Besserung in Sicht. Der wirtschaftliche Aufschwung komme in den Kassen der Kommunen nicht an, sagte der Präsident der Organisation Schäfer. Durch die Finanznot könnten Städte und Gemeinden nur noch ihre Pflichtaufgaben erfüllen und hätten kaum noch Entscheidungsspielräume.
Dieser Winter wird für die Kommunen teuer. Die Schneeberge werden immer höher, die Kosten fürs Räumen ebenfalls. Wo der Schnee beseitigt ist, taucht schon die nächste Ausgabe auf. Auch Schlaglöcher werden mit kommunalen Mitteln geflickt. 11 Milliarden Euro beträgt das Haushaltsdefizit 2010. Doch vor allem die Sozialausgaben brächten die Kommunen in die finanzielle Notlage, sagt der Städtebund.
Hier muss der Bund einfach stärker in die Verantwortung genommen werden, denn Eingliederungshilfe für Behinderte, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit, das sind keine kommunalen Probleme, sondern das sind gesamtgesellschaftliche Probleme.
Und da müssten alle mit anpacken. Heißt, keine Sparmaßnahmen zu Lasten der Kommunen und die im Bund erwarteten Steuermehreinnahmen sollten zur Entlastung der kommunalen Haushalte eingesetzt werden, fordert der Städtebund. Laut einer aktuellen Umfrage sehen das 77% der Bürger genauso. Die Menschen in Entscheidungen einzubinden und ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen, sei wichtiger geworden.
Ich glaube, dass wir mehr transparente Demokratie brauchen und ich glaube, dass wir mehr Beteiligung brauchen. Beteiligung heißt aber nicht nur Bringschuld des Staates, sondern auch Holschuld der Bürger. Die müssen dann natürlich auch mitmachen. Und ich glaube, wenn man es vernünftig anbietet, werden sie das tun.
Die Proteste gegen das Bauprojekt Stuttgart 21 seien ein deutliches Signal für die Kommunen. Wer in Zukunft ein Großprojekt umsetzen wolle, müsse die Bürger von Anfang an informieren und beteiligen. Nicht erst, wenn die Bagger rollen.
Die Bundesagentur für Arbeit will bei der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen neue Wege gehen. Dazu soll im kommenden Jahr die Zahl der 1-Euro-Jobs heruntergefahren werden. Nach Angaben der Behörde hatten in diesem Jahr im Schnitt rund 300.000 Männer und Frauen einen 1-Euro-Job. Für sie sollten, nach Ansicht von BA-Vorstand Alt, neue Konzepte gefunden werden. Als Beispiel verwies er in der Zeitung Die Welt auf Beschäftigungen im sozialen Bereich.
Wenn das Telefon bei der Diakonie in Hof klingelt, dann hebt Ilona Martens Arikan ab. Seit fast 2 Jahren ist sie hier als Bürgerarbeiterin sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die gelernte technische Zeichnerin fühlt sich wieder gebraucht und gefordert. 15 Jahre war sie arbeitslos, nicht vermittelbar. Die Stadt Hof und die Arbeitsagentur haben für die 56-Jährige einen Sozialjob gesucht. Stellen, die es vorher nicht gab und die es auch nicht zwingend geben muss. Finanziert wird die Bürgerarbeit zu 75% von der Arbeitsagentur und zu 25% vom Arbeitgeber. Dieses 2006 gestartete Modellprojekt der Bundesagentur für Arbeit hat in Krisenregionen die Langzeitarbeitslosigkeit deutlich gesenkt und soll deshalb ab Januar 2011 auf ganz Deutschland ausgeweitet werden.
Wir haben ja derzeit im Schnitt 280.000 Menschen in 1-Euro-Jobs. Im nächsten Jahr werden es ein Drittel weniger sein.
Die Arbeitszeit beträgt bei der Bürgerarbeit 30 Stunden pro Woche. Der Verdienst liegt bei mindestens 900 Euro im Monat. Das bedeutet einen Stundenlohn von 7,50 Euro. Und die Arbeit ist sozialversicherungspflichtig. Das heißt, es gibt einen festen Arbeitsvertrag. Die Verträge zur Bürgerarbeit sollen zunächst 3 Jahre dauern und insgesamt 160.000 Langzeitarbeitslosen einen Job verschaffen.
Den gesetzlichen Krankenkassen entstehen nach eigenen Angaben durch fehlerhafte Abrechnungen von Krankenhäusern jährlich finanzielle Schäden in Milliardenhöhe. Das geht aus einem internen Papier des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung hervor. Danach sind 2 von 5 geprüften Abrechnungen falsch. Gründe dafür seien unter anderem unnötige oder zu lange Krankenhausaufenthalte der Patienten. In der Elfenbeinküste herrscht seit der Präsidentenwahl im November ein Machtkampf. Jetzt versuchen die Regierungschefs der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS zu vermitteln. Die Vertreter von den Kapverden, Sierra Leone und Benin wollen den abgewählten Präsidenten Gbagbo zum Rücktritt bewegen. Der Konflikt hat die Elfenbeinküste an den Rand eines Bürgerkriegs gebracht. Immer mehr Menschen flüchten in die Nachbarländer Guinea und Liberia.
Der kleine Grenzübergang wird von Sondereinheiten der Republik Guinea bewacht. Ihr Auftrag, einzelne Flüchtlinge aus der Elfenbeinküste durchlassen, Flüchtlingsströme abschrecken. Wir sind hier in Alarmbereitschaft. Wir müssen vorbereitet sein für den Fall, dass noch mehr Flüchtlinge kommen. Über die Grenze zwischen der Elfenbeinküste und den Nachbarländern Liberia und Guinea sind bereits über 14.000 Menschen geflüchtet. Viele von ihnen waren 4 Tage unterwegs, bis sie in dieser Dorfschule eine Unterkunft fanden. Viel haben die Familien bei ihrer Flucht nicht mitnehmen können. Wir sind aus der Elfenbeinküste geflohen, weil uns die Rebellen bedroht haben. Sie kamen in unser Dorf und behaupteten, die Mehrheit habe Gbagbo gewählt. Das war Grund genug, uns zu misshandeln. Die Rebellen der Force Nouvelle kontrollieren den Norden des Landes. Politisch stehen sie dem neu gewählten Präsidenten Ouattara nahe.
Bei uns waren es bewaffnete Schläger, die auf Gbagbo hören. Sie kamen am Nachmittag in unser Dorf und begannen, die Menschen mit ihren Gewehren zu schlagen. Deshalb sind wir geflohen. Einen neuen Bürgerkrieg verhindern, das wollen die drei afrikanischen Staatschefs, die heute Nachmittag in Abidjan mit Laurent Gbagbo zusammenkamen. Im Auftrag der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS forderten sie ihn auf, seine Wahlniederlage einzugestehen und das Präsidentenamt abzugeben. Doch Gbagbo, so scheint es, spielt weiter auf Zeit.
Somalische Piraten haben einen deutschen Frachter vor der Küste von Oman entführt. Das Schiff wurde nach Angaben der EU-Mission Atalanta bereits gestern gekapert. Die EMS River sei auf dem Weg von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Griechenland gewesen und habe 8 Seeleute an Bord, 7 von den Philippinen und einen aus Rumänien. Zuvor hatte die EU-Mission bekannt gegeben, dass ein deutscher Chemiefrachter 8 Monate nach seiner Entführung freigelassen worden sei.
Schnee und Eis haben Deutschland weiterhin fest im Griff. Bei Erfurt wurde ein Hubschrauber eingesetzt, um den Schnee von einem Logistikzentrum zu blasen. Auch das nahegelegene Möbelhaus wurde vorsichtshalber geschlossen, weil bis zu 60 cm Schnee auf den Flachdächern liegen. Auf dem Mittellandkanal bei Lübbecke versuchen Eisbrecher, die Fahrrinne für die Binnenschiffe freizuhalten. Weiter östlich zwischen Hannover und Magdeburg bleibt der Kanal wegen der Eisdecke gesperrt.
Aufgrund des Winterwetters kommt es auch auf den internationalen Flughäfen in Moskau zu Ausfällen und Verspätungen. Tausende Reisende sitzen fest, ein großer Teil bereits seit Sonntag. Viele Gepäckstücke gingen verloren. Es kam zu Handgreiflichkeiten.
Aufstand in der Abflughalle. Sie trommeln auf alles, was laut genug ist. Seit 3 Tagen wollen sie nach Mailand. 15 Mal wurde ihr Flug verschoben. Am Moskauer Flughafen Scheremetjewo griffen wütende Passagiere sogar das Bodenpersonal an. Jede zweite Maschine blieb hier am Boden, weil es an Enteisungsmittel fehlte. Denn Moskau erlebte den schlimmsten Eisregen seit 20 Jahren. Am Sonntag hatte er die ganze Stadt mit einer zentimeterdicken Eisschicht bedeckt. Noch schlimmer war die Situation am größten Airport der Stadt Domodedowo. Erst am Abend begann sie sich langsam zu normalisieren. Bis zu 12.000 Passagiere saßen hier fest. Das Eis hatte Stromkabel zerstört. Im ganzen Airport war am Sonntag für volle 12 Stunden der Strom ausgefallen. Notgeneratoren gab es nur wenige. Nicht nur das Wetter trägt also Schuld, sondern offenbar auch Schlamperei. Russlands Staatsanwaltschaft soll jetzt die Versäumnisse untersuchen. Warum schon zu Winterbeginn das Enteisungsmittel ausgeht, warum der Notstrom fehlte, warum zu wenig Personal im Einsatz war.
Die deutsche Skirennfahrerin Maria Riesch hat es beim Riesenslalom in Semmering in Österreich auf den 2. Platz geschafft. Ihre Teamkollegin Katrin Hölzel wurde 3. Den Sieg fuhr die Französin Tessa Worley ein.
Die beiden Freundinnen Maria Riesch und Katrin Hölzel freuen sich, dass sie zusammen das Podest besteigen dürfen. Vor allem die zweifache Olympiasiegerin ist begeistert von ihrem Rennen, denn Riesenslalom ist die schwächste Disziplin von Maria Riesch. Nach dem ersten Lauf noch 3. überzeugt die Garmischerin auch im 2. Durchgang mit einer selbstbewussten Fahrt, mit der sie Katrin Hölzel auf den 3. Platz verdrängt. Überlegene Siegerin, aber die Französin Tessa Worley, die ihren 3. Riesenslalom-Erfolg in Folge feiert. Maria Riesch übernimmt mit ihrem 2. Platz die Führung im Gesamtweltcup.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 29. Dezember.
Das Hoch, das von Nordeuropa bis zum Balkan reicht, sorgt im Nordosten Deutschlands für eisig kaltes, teilweise aber auch sonniges Wetter. In den Südwesten lenkt das Tief über dem Atlantik feuchte, milde Luft. In der Nacht vor allem westlich des Rheins und im südwestlichen Baden-Württemberg gefrierender Regen. Schnee fällt vom Westen über den Südwesten bis zu den Alpen gebietsweise, an den Alpen schneit es auch kräftiger. Sonst am Tag nur hier und da noch etwas Schnee oder gefrierender Regen. Richtung Osten sowie im Norden ist es meist sonnig. Im Südwesten schwacher Wind, sonst weht er schwach bis mäßig, an der Nordsee auch frisch. Heute Nacht 0 Grad im Westen, in der Nordosthälfte strenger Nachtfrost. Am Tag dort im Nordosten minus 11 Grad plus 4 Grad am Hochrhein. Am Donnerstag ist es meist freundlich, nur Richtung Südwesten ist es teilweise noch stark bewölkt oder neblig. Am Freitag in der Nordhälfte ab und an Schnee oder gefrierender Regen, Richtung Süden ist es trocken. Am Samstag, abgesehen von Süddeutschland, zeitweise Regen oder Schnee.
Wir melden uns wieder um 23.20 Uhr mit den Tagesthemen, heute mit Tom Buru. Darin undurchsichtige Tarife, die Energiekonzerne erhöhen wieder die Strompreise. Außerdem große Erwartungen, die Parteien und das Superwahljahr 2011.